In Wirklichkeit, das wäre auf die sich Adornos Diktum der Verdoppelung von Fakten beziehen könnte, nicht wahr? Oder das ist die Wirklichkeit, die man abfotografieren kann, weil sie vollzogen ist, und auf die Empirie von Möglichkeiten, was diese Vollzugsstelle anders hätte sein können, ja, bezogen auf die Empirie. Deswegen ist die berühmte Frage, was wäre gewesen, wenn, in der historischen Analyse eine vollkommen berechtigte und empirische Frage und nicht eine sozusagen eine ausgeschlossene. Weber hat auch das relativ gut vorgeahnt in seinem zentralen Begriff der objektiven Möglichkeiten als ein Bestandteil für die Konstruktion von Idealtypen. Das nun, was ich eben genannt habe, das macht diese Bezugshandlung an einer gegebenen Sequenzstelle zugleich zur Gegenwärtigkeit von Möglichkeit und Wirklichkeit, der zwingend einerseits die Vergangenheit einer wirklichen Handlung beigestellt ist, deren Wirklichkeit die Möglichkeit der Bezugshandlung erzeugt hat, und andererseits die Zukunft der Wirklichkeit einer Handlung, deren Möglichkeit mit der Bezugshandlung erzeugt wurde. Daraus kann man eine Theorie der sozialen Zeit und des sozialen Raums machen, das kann ich hier nur andeuten als Möglichkeit. Es liegt auf der Hand, dass diese Betrachtung nur möglich ist, wenn die lückenlose Sequentialität von praktischer Wirklichkeit gut protokolliert ist und wenn das zur Verfügung stehende Protokoll methodisch nicht zerstört wird. Das heißt, wenn die Sequentialität in diesem Protokoll auch wirklich lückenlos so rekonstruiert wird, dass nicht durch Vorgriff auf spätere Sequenzstellen beziehungsweise Handlungen eine Bedeutungsrekonstruktion vorausgehender vorgenommen wird. Sobald das geschieht, liegt eine folgenreiche Durchbrechung des Prinzips der Sequenzanalyse vor. Das ist in allen Inhaltsanalysen der Fall und so weiter. Also subsumptionslogisches Vorgehen, so könnte man das jetzt zusammenfassen, ist nichts anderes als die Missachtung des sequenzanalytischen Grundprinzips. Und rekonstruktionslogisches Vorgehen ist letztlich nur sequenzanalytisch einlösbar. Umgekehrt gilt aber auch, die Sequenzanalyse löst, positiviert Adornos Forderung einer nicht subsumptionslogischen empirischen Sozialforschung ein. Die Sequenzanalyse eröffnet einen Weg in der Sozialforschung über die bloße Deskription, bei Adorno die Verdopplung der Fakten, hinausgelangen zu einer Erschließung von Hypothesen über Fallstrukturen, die ihrerseits in einem Prozess der Strukturgeneralisierung im Unterschied zur empirischen Generalisierung die Basis für eine Erklärung konkreter Phänomene abgibt. Grundlegend ist dafür die schon genannte Unterscheidung von Erzeugungsregeln und Auswahlprinzipien. Der erste Parameter erklärt konkret die Eröffnung von Anschlussmöglichkeiten an eine Sequenzstelle, jeweils unabhängig vom konkreten Kontext, und zeichnet aus, ob es sich um eine wohlgeformte Handlung bzw. Äußerung handelt oder nicht. Der zweite Parameter enthält die Argumente, die konkret bestimmen, welche Auswahl unter den Möglichkeiten getroffen wird und wie sie motiviert ist. Beide Parameter zusammen erklären den konkreten Ablauf einer Sequenz. Das Zusammenspiel dieser beiden Parameter ermöglicht genau das, worum es Adorno in seinem Plädoyer gegen ein subsumptionslogisches Verfahren ging. Die Erschließung der Lebendigkeit einer konkreten Praxis in ihrem inneren Zusammenhang als Totalität. Es ist in diesem Erklärungsmodell auch eine eigene Begründungsbasis für die selbstverständliche Interdisziplinarität enthalten, in die materiale soziologische Forschung eingelassen ist. Denn die Erzeugungsparameter bestehen aus allgemeinen konstitutiven Bedingungen der sinnstrukturierten Welt und von Lebenspraxis und bezeichnen als solche, auch wenn sie Forschungsgegenstand vor allem in den neuen Disziplinen der Theorie des Geistes, also der Linguistik, Sprechakttheorie und Kognitions- und Neurowissenschaften sind, Bedingungen und Struktureigenschaften der Gegenstände aller Kultur-, Sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen, sind insofern also neben der von Horkheimer reklamierten gemeinsamen Basis einer interdisziplinären kritischen Theorie der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften in Gestalt der politischen Ökonomie im Sinne von Marx, eine zweite, mindestens ebenso bedeutsame, transdisziplinäre Basis und konstitutionstheoretische Klammer, die als solche bisher noch kaum angemessen in den Einzeldisziplinen zur Kenntnis genommen worden ist. Der zweite Parameter der Auswahlprinzipien oder Faktoren umgreift alle dispositiven motivierenden Bedingungen, die die Lebenspraxis, auf welcher Aggregierungsstufe auch immer, ob Person, Familie, Gruppe, Vergemeinschaftung aller Art bis hin zu politisch Souveränen, in ihrem Handeln bestimmen und die wir traditional als Variablen, Faktoren oder Randbedingungen, je nach Typik, den verschiedenen Einzeldisziplinen zurechnen. In der Sequenzanalyse erscheinen sie jedoch nicht wie im subsumptionslogisch-klassifikatorischen Zugriff dieser Einzeldisziplinen gemäß einer Logik der statisch-komparativen Analyse in der Gestalt von zusammengefügten Messwertekonfigurationen, die sich einzelnen Merkmalsträgern einer Stichprobe zuordnen lassen, sondern als Momente einer durch sequenzanalytische Rekonstruktion sukzessive entfalteten und entwickelten Fallstruktur, die sich an der Singularität der Sukzession von Auswahlketten immer wieder erkennen lässt. Sie bilden also einen fallspezifischen inneren Zusammenhang, jenen Zusammenhang, den Adorno als gewissermaßen gesetzeswissenschaftliches Erkenntnisziel ins Zentrum stellte und mit dem Begriff der Totalität belegte. Interdisziplinarität ergibt sich mithin hier nicht als Folge eines willkürlichen Entschlusses zur Kombination von Variablen aus verschiedenen Disziplinen, so das ist ja heute überall gefragt, sondern, das muss man, wenn man Drittmittel kriegen will, muss man das ja ohnehin machen, sondern als organische, zwangsläufige Folge der Rekonstruktion einer Fallstruktur aus einer prozessualen Sequenz ihrer Praxis. Das Zusammenspiel der vielfältigen Faktoren ist also nicht das mehr oder weniger willkürliche Ergebnis der gleichzeitigen, gewissermaßen momentaufnahmeartigen, subsumptionslogischen Messung einer Vielzahl von Variablen in einer Stichprobe von Merkmalsträgern, sondern die auf die Rekonstruktion der Fallstrukturgesetzlichkeit in ihrer Einzigartigkeit gerichtete Sequenzanalyse gibt dieses Zusammenspiel automatisch frei. Daraus ergeben sich nun mehrere Folgerungen, die allesamt für Adornos Modell einer die Subsumptionslogik überwindenden Sozialforschung von zentraler Bedeutung sind. Als erstes wäre zu nennen die systematische Differenz bei Fallstudien. Adorno hat ja den Begriff Case Studies ähnlich wie Social Research auch gerne gebraucht, mit einem gewissen ironischen Unterton immer, der eigentlich treffen wollte, dass diese Case Studies gewissermaßen leserfreundliche Maßnahmen und Reklameaktionen sind, aber nicht wirklich das Programm einlösen, worum es ihm geht. Und das würde den Unterschied treffen zwischen Fallbeschreibungen, die nichts anderes sind als subsumptionslogisch gewonnene Messwertekonfigurationen. Je mehr Variablen Sie einsetzen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das nie wiederholen wird. Das ist dann eine sehr triviale Form von Singularität. Und diese Singularität haben Sie ja letztlich schon vor sich bei jedwedem Ereignis, weil das hat immer eine singulare Raumzeitstelle. Ein zweites Ereignis kann, wenn Sie die nur genau messen, an dieser Raumzeitstelle sich nicht ereignen. Auf diese Trivialität von Singularität und Individualität reduziert sich Becks Individualisierungstheorie. Mehr ist das ja nicht. Und das ist eine ziemliche Schande, dass in unserem Fach eine solche Theorie sich so lange als Theorie hat halten können. Ja. Das muss man bei einer solchen, da ist noch nicht mal sozusagen die Erfahrung drin über den Unterschied von Individualisierung und Individuierung. Nicht wahr? Ein Künstler individualisiert zum Beispiel seine Grafikblätter dadurch, dass er sie nummeriert. Ja? Abzug Nummer so und so, das ist Individualisierung. Das hat nur mit Individuierung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine rein äußerliche, triviale Angelegenheit. Fallrekonstruktionen jedoch gewinnen über die Sequenzanalyse sozusagen die innere Gesetzlichkeit, die Bildungsgesetzlichkeit, nach der dieses konkrete Gebilde so handeln muss, wie es handelt. Zweitens, Sie können die Differenz, die bezieht sich auf die Differenz von Strukturreproduktion und Strukturtransformation und darauf, dass der Normalfall hier die Strukturtransformation ist. Wenn Sie von einem Gebilde